Heute bei «Apropos» die PUK zur Credit Suisse.
Heute, am 7. Juni 2023, setzen wir in einem der wenigen Fälle wieder einmal eine PUK ein.
Erst zum fünften Mal in der Geschichte der Schweiz setzt das Parlament eine PUK ein, eine parlamentarische Untersuchungskommission. Es ist das strengste Instrument, das das Parlament überhaupt hat. Die Kommission soll die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS untersuchen. Wer hat wenn was gewusst? Sind Fehler passiert? Wer ist geschuld? All das machen jetzt 14 Stände und Nationalrätinnen und Nationalräte unter dem Präsidium von der Isabelle Chassot von der Mitte. Die PUK wird also ab sofort alle offenen Fragen zur CS-Krise bearbeiten. Wir bei «Apropos» wiederum versuchen heute alle offenen Fragen zur PUK selber zu klären. Und zwar machen wir das mit dem Bundeshausredakteur Markus Häfiger, der uns aus Bern zugeschaltet ist. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Sali Markus.
Hoi Philipp.
Markus, eine parlamentarische Untersuchungskommission gibt es nur ganz selten. Wir fangen in der Vergangenheit an. Wann hat das Schweizer Parlament jeweils eine PUK eingesetzt?
Also die erste PUK ist in den 60er Jahren eingesetzt worden, nach dem sogenannten Mirage-Skandal. Es hat hier die Schweizer Armee neue Kampfflugzeuge gekauft, den Mirage, und dort hat es eine absurd hohe Kostenüberschreitung gegeben und die Flüge haben am Schluss ungefähr doppelt so viel gekostet, wie man zuerst gedacht hat. Und das Parlament hat gefunden, das kann es irgendwie nicht sein und hat dann eben so eine Sonderkommission eingesetzt, um irgendwie herauszufinden, was da schiefgelaufen ist, wer schuld ist und so weiter. Das hat damals noch nicht PUK geheissen. Das Instrument hat es in dem Sinn gar noch nicht gegeben. Aber nach dem Vorbild von dieser ersten Spezialkommission hat man dann das Instrument offiziell auch im Gesetz verankert als parlamentarische Untersuchungskommission. Im Gesetz heisst es jetzt, wenn zur Frage, wenn das ein PUK eingesetzt wird, steht: Wenn Vorkommnisse von grosser Tragweite der Klärung bedürfen, im schönsten Gesetzesdeutsch ist das so formuliert. Also wenn irgendetwas Außerordentliches passiert, wo man muss untersuchen, dann kann das Parlament so eine PUK einsetzen. Und das Parlament ist ja in unserem System zuständig für die sogenannte Oberaufsicht über die Verwaltung, über die Regierung. Im Normalfall machen das die sogenannte Geschäftsprüfungskommission und die Finanzkommission. Also denen ihren Auftrag ist es eigentlich dauernd, dem Bundesrat und an der Verwaltung auf die Finger zu schauen, ab und zu mal auch eine spezielle Untersuchung zu machen, zu schauen, funktioniert dieses und jenes gut in unserem Staat. Aber eben bei Vorkommnissen von grosser Tragweite kann dann eben ein PUK eingesetzt werden.
Sind Sie der Ansicht, dass die Kommission recht hat?
Nach meiner Ansicht ist also die Mirage-Ding enorm hoch, die Auslagen. Und ich glaube, es täte es an der Hälfte.
Und nach der Mirage-Affäre, ist das wann der Fall gewesen?
Ja, also die beiden berühmtesten PUKs sind dann Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre gewesen, ausgelöst durch den Rücktritt von der ersten Bundesrätin Elisabeth Kopp.
Meine Damen und Herren, ich habe heute Vormittag dem Bundesrat meinen Rücktritt bekannt gegeben. Mich trifft weder rechtlich noch moralisch irgendeine Schuld.
Dann hat das Parlament eine Untersuchungskommission eingesetzt, die unter dem Titel «Vorkommnisse im EOPD» gestanden ist, wo eben hätte sollen dort ein bisschen schauen, was ist da passiert, rund um die Geldwäschereiermittlungen gegen die Firma von Elisabeth Kopp, ihrem Mann. Das führt jetzt alles zu weit. Interessant war dann, dass die PUK dann eigentlich zu einem ganz anderen Thema, als wegen dem sie ursprünglich eingesetzt worden ist, ziemlich interessante Erkenntnisse zutage geführt hat. Die PUK damals hat nämlich den sogenannten Fischer-Skandal aufgedeckt. Präsident damals, der Moritz Leuenberger, gewesen. Und dann kurz darüber runter, die erste Puck hat eben auch gemerkt, oh, im Militärdepartement sind da auch noch komische Sachen am Laufen. Keimarmee P26 und so einen Parallelnachrichtendienst P27. Und für das ist dann nochmal ein Puck eingesetzt worden, der dann speziell die beiden Geschichten untersucht hat. Der damalige Präsident war der CVP-Ständerat Carlo Schmid. Auch er eine bekannte Grösse, lange Jahre von der Schweizer Politik.
Eine der umfangreichsten Geheimpolizeien hat sich die Stadt Zürich geleistet. Im Sog der Fischen-Affäre auf Bundesebene hat der Zürcher Gemeinderat eine Untersuchungskommission eingesetzt mit dem Auftrag, die Aktivitäten der politischen Polizei unter die Lupe zu nehmen, also in den Fischenkästen und Dateien herumzuwühlen.
Es hat dann in den 90er Jahren noch einen vierten Puck gegeben. Damals war es um ein Chaos, ein organisatorisches Chaos bei der Pensionskasse vom Bund. Das ist die wahrscheinlich sich im kollektiven Gedächtnis am wenigsten verankert hat. Das war die letzte gewesen. 1996 hat die ihren Schlussbericht gemacht, oder? Und das zeigt schon, oder? Das ist jetzt eigentlich eine ganze Generation her, dass die letzte Puck gegeben hat. Und das zeigt auch, dass die Puck zu der Credit Suisse, wo ja jetzt am Mittwoch Präsidentin auch gewählt worden ist dafür und die Puck ist jetzt formell eingesetzt. Das ist wirklich ein historischer Moment.
Wir möchten, dass die Lehren aus dieser Krise gezogen werden, damit sich eine Schocksituation, wie wir sie am 19. März in diesem Jahr erlebt haben, nicht wiederholen könnte.
Und historisch vielleicht auch darum, weil in all diesen 27 Jahren seit dem letzten Puck hat es immer wieder Begehrlichkeiten gegeben. Über 30 Mal ist irgendein Puck verlangt worden bei der Swissair, bei der UBS-Krise, bei diversen Geheimdienstaffären und so. Immer wieder ist irgendwie eine Partei oder ein Parlamentarier gekommen und hat gesagt, da muss man doch jetzt wieder einen Puck einsetzen. Es ist immer abgelehnt worden und das zeigt einfach auch, oder, wie speziell jetzt auch für die überwältigende Mehrheit vom Parlament die Credit Suisse-Krise ist, dass sie sagen, da braucht es jetzt einen Puck. Das ist jetzt wirklich ein Vorkommnis von genügend grosser Tragweite, dass es das schärfste Instrument rechtfertigt.
Die besondere Tragweite, ist denn die irgendwo definiert? Oder warum hat es denn in all den anderen Fällen nicht gelangt?
Also jetzt müssen wir vielleicht kurz darüber reden, was kann denn ein Puck, was die normalen Geschäftsprüfungskommissionen nicht können. Und die Puck hat einfach mehr Möglichkeiten. Die normale GPK, also Geschäftsprüfungskommission, die darf zum Beispiel keine geheime Unterlagen anschauen. Sie darf zum Beispiel Bundesratsprotokoll nicht anschauen. Sie kann zum Beispiel nicht den CS-Chef aufbieten zu einer zwingende Befragung. Und Puck kann das alles. Also, die darf die geheimsten Akten anschauen, sie darf Protokoll vom Bundesrat lesen und sie kann, das wird sie in dem konkreten Fall wahrscheinlich machen, den CEO oder den Verwaltungsratspräsident von der CS aufbieten. Und die müssen wirklich kommen. Und wenn sie zum Beispiel vor der Puck, also das ist schon recht eine ernsthafte Geschichte, das ist nicht einfach ein Parlamentariergrüppel, wo da ein bisschen miteinander ein bisschen pläuschelt. Wenn jetzt zum Beispiel der CS-Chef vor dieser Puck eine Falschaussage macht und er wird dabei verwischt, dann macht er sich ebenso strafbar, wie wenn er eine Falschaussage vor einem Staatsanwalt machen würde. Also da zeigt man, das ist recht eine ernste Geschichte. Du hast aber die Frage gestellt, warum hat man sie all diesen Jahren nicht gemacht, bei der Swissair nicht oder bei der UBS-Krise nicht. Meistens war in den letzten Jahren das Argument, ja, wir haben ja auch noch GPDL. Über die müssen wir jetzt auch noch kurz reden. GPDL, das ist eine Abkürzung, die bedeutet Delegation der Geschäftsprüfungskommissionen von beiden Räten. Und das sind 6 National- und Ständeräte, wo immer im Amt sind und die haben eigentlich praktisch die gleichen Kompetenzen wie ein Puck. Dass man die GPDL geschaffen hat, das ist auch eine Konsequenz gewesen von diesen früheren Pucks, dass man gemerkt hat, das Parlament muss einfach robuster können auftreten gegenüber der Regierung. Es braucht ein bisschen mehr Macht und darum hat man die GPDL geschafft, hat deren fast die gleichen Kompetenzen gegeben wie einer Puck. Und darum hat man bei diesen Krisen der letzten Jahre meistens gesagt, ja, GPDL kann das auch machen.
Und was ist denn der Unterschied zur CS? Warum ist bei der CS nicht GPDL aktiv worden?
Also ein wesentlicher Unterschied ist, oder, die PUC ist viel breiter abgestützt. Es sind Vertreter von allen Parteien drin, die Fraktionsstärke haben, also auch nicht Bundesratsparteien. In der GPDL sind nur 6 Parlamentarier drin, also, und die PUC hat 14 Mitglieder. Durch das hat sie schon mal einfach ein grösseres politisches Gewicht. Und es hat wie jetzt auch in dieser CS-Geschichte sind eigentlich Parteien sich zwar sehr uneinig in der Frage, was man jetzt machen muss, aber sie sind sich alle sehr einig in der Frage, dass die ganze Geschichte einfach ein gröberes Problem für das Land ist, dass die neue Monsterbank UBS, die UBS++, die jetzt entstanden ist, auch eine Gefahr ist für das Land, weil wenn die mal in Schwierigkeiten kommen sollte, können sie vielleicht dann das Grosse auch für den Schweizer Staat um die retten. Und darum ist das Problembewusstsein in allen Parteien so gross gewesen, dass sie gefunden haben, mal, das ist jetzt wirklich der Moment, auch den symbolischen Schritt zu gehen und wieder einmal einen Puck einzusetzen. Vor allem aber, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, die normale Geschäftsprüfungsdelegation hat, wie gesagt, nur 6 Parlamentarier. Sie hat ein kleines Sekretariat und die hätte die Arbeitslast, die Untersuchung, die ist, das ist wirklich eine riesige Übung, das müssen wir so festhalten, hätte die kaum können stemmen, neben all ihren anderen Aufgaben. Und darum ist jetzt auch für die PUC ein Sonderbudget beschlossen worden, in der Höhe von 5 Millionen Franken. Also die PUC hat wirklich auch Geld jetzt, um zum Beispiel auch Experten zahlen, die gewisse Teilaspekte untersuchen. Sie hat auch Geld, um gewisse vielleicht Studien zu machen und zusätzliches Personal anstellen. Also das Parlament gibt sich jetzt einfach mit der Einsetzung von dieser PUC mehr Muskeln, um diese Untersuchung tiefer, besser, seriöser zu machen oder detaillierter auch zu machen, als das GPDL könnte.
Ist denn jetzt klar, was die PUC genau soll untersuchen?
Zur Einsetzung von dieser PUC hat beide Räte, also der National- und der Ständerat, haben in einem Bundesbeschluss ihre Aufgabe formuliert. Und die besteht aus 2 Teilen. Einerseits sollen sie untersuchen, wie hat der Bundesrat und auch die FINMA und die Nationalbank, wie haben die ganze Geschichte gehandelt, die Credit Suisse-Geschichte? Dort geht es sicher auch um Fragen, wer hat wenn was wie gut oder wie schlecht gemacht. Vielleicht die beiden zuständigen Bundesräte, Ueli Maurer und Karin Keller-Sutter oder auch andere involvierte Stellen. Man will aber nicht bei der Vergangenheitsbewältigung stehen bleiben, sondern die PUC soll auch Vorschläge machen, wie dass man allfällige Probleme, die man feststellt, könnte beheben. Das kann also dazu führen, dass die PUC am Schluss sagt, ja, wir sind einfach nicht gut aufgestellt, wenn wieder so eine Bankenkrise passiert. Wir müssten vielleicht die und die Gesetzesänderung machen, zum Beispiel um das Risiko verkleinern, dass es überhaupt wieder so weit kommen kann. Oder auch, damit die Behörden, die mit dem zu tun haben, vielleicht in einem nächsten Fall früher und besser und wirksamer könnten handeln. Es hat also so einen rückwärtsgewandten und einen in Zukunft gerichteten Teil, die Untersuchung.
Du hast vorhin gesagt, dass wenn man geladen wird vor die PUC und nicht geworden sagt, dass man sich strafbar macht, hat dann die Untersuchungskommission auch weitgehende Kompetenzen, also kann die Sanktionen verhängen oder Strafen sogar?
Strafen kann sie nicht verhängen, aber das ist jetzt eine gute Frage. Also sie hat weitgehende Kompetenzen. Also sie kann nicht nur Bundesangestellte, sondern auch irgendwelche Privatpersonen, also eben zum Beispiel irgendwelche Mitarbeiter von der Credit Suisse vorladen. Die müssen kommen, die können dann nicht sagen, ja, nein, ich habe jetzt keine Lust und sie können kommen. Sie können auch einen Anwalt mitnehmen, das zeigt auch ein bisschen, wie ernst das die Geschichte ist. Und dort ich muss jetzt gestehen, in den Details, wenn jetzt die Puck wirklich zum Schluss kommen, dass irgendeiner von diesen Zeugen sie anlügen, ich glaube, dann müsste sie selber wahrscheinlich eine Strafanzeige erstatten. Aber in diesen Details bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht, sie kann sicher nicht selber eine Strafe verhängen gegen irgendwelche Missetäter.
Teilnehmer an dieser Sitzung werden die insgesamt 14 Mitglieder aus nationalen Ständeräten, die am Mittwoch vom Rotsbüro gewählt worden sind. Wie hat man die Mitglieder ausgewählt?
Also in allen Kommissionen werden die Sitze, also es gibt ja verschiedenste Kommissionen beim Bund, die haben verschiedene Grössen und auf die Kommissionen wird immer so ein Verteilschlüssel angewendet. Und der Verteilschlüssel, also nach Parteien, werden die Sitze verteilt und die werden nach ihrer jeweiligen Sitzstärken berechnet. Und das ist dann immer ein bisschen das Problem. Also die PUC hat 14 Mitglieder, das ist dann, gibt es dann ein bisschen Rundungsproblem und so. Aber zuerst hat man mal festgelegt oder ausgehandelt unter den Parteien, wie die Sitzverteilung ist. Und es ist so, dass SVP, FDP und Mitte haben je 3 Sitze, SP und Grüne haben 2 Sitze und GLP hat 1 Sitz. So ist die Sitzverteilung und nachher haben die 6 Parteien können ihre Leute nominieren für die 14 Sitze. Formell gewählt worden sind sie dann von den Büros von den beiden Räten und nachher haben die beiden Büros wiederum zusammen haben dann die Präsidentin und die Vizepräsidentin gewählt.
Wenn du jetzt die einzelnen Mitglieder anschaust von dieser PUC, was tut die befähigen, so eine Untersuchung zu führen?
Also das erste Qualifikationsmerkmal ist, dass sie Mitglied vom Parlament sind. Es ist überhaupt nicht so, dass jetzt die wahnsinnig spezielle Kenntnisse haben vom Finanzplatz. Das ist keine Bedingung. Einzelne haben das. Die SVP hat zum Beispiel den Thomas Matter delegiert. Der ist selber Besitzer von einer Bank, hat sicher grosse Kenntnisse. Kritiker würden natürlich möglicherweise sagen, dass er vielleicht auch nicht ganz neutral ist in dieser Frage, aber umgekehrt würden dann vielleicht eher bankennähe Kreise sagen, ja, dafür gibt es auch linke Politiker, Politikerinnen in dieser Kommission, wie irgendwie die grüne Nationalrätin Franziska Rieser oder der Fraktionschef von der SP, der Roger Nordmann, die in der Tendenz eher bankenkritisch sind. Aber es ist so, es hat Leute da drin in dieser Kommission, die bis jetzt auch im Parlament recht wenig mit Finanzplatzfragen zu tun haben.
Aber es fällt auf, dass es keine Hinterbänkler sind und keine Hinterbänklerinnen.
Es hat Kritik gegeben, der Blick hat die transportiert, dass im Parlament ein bisschen gemurrt werde, dass nicht die absoluten Top-Shots in die Kommission reingegangen sind. Ich finde, die Kritik ist nicht ganz richtig. Es mag sein, dass in einzelnen Parteien nicht gerade die allerstärksten Leute oder die, sagen wir, prominentesten Leute, die gegangen sind. Aber es hat doch, ich würde sagen, mit ein paar Ausnahmen sind es Leute, die mindestens im soliden Mittelfeld, wenn nicht sogar zu der Spitzengruppe von ihrer Partei gehören, die delegiert worden sind. Also, dass jetzt die PUC mit extremen Hinterbänkler besetzt worden wäre, finde ich, trifft so nicht zu. Aber richtig ist tatsächlich, man hat auch gehört munkeln, dass auch der eine oder andere Parteipräsident gern selber in die PUC gegangen wäre. Aber die haben dann irgendwann auch müssen merken, ja, es wird vielleicht auch ein bisschen schwierig und vielleicht auch die Angst davor gehabt, dass es könnte vielleicht auch schwierig für sie werden, wenn sie zum Beispiel nicht würden gewählt werden dann oder so. Oder sie haben zum Teil natürlich auch sich müssen bewusst sein, dass sie vielleicht auch den Aufwand, den zeitlichen Aufwand nicht können leisten. Und tatsächlich haben auch gewisse Leute abgesagt, weil der zeitliche Aufwand für die PUC wirklich gross ist.
Es rechts gegangen hat es um das Präsidium von dieser PUC. Der Roger Nordmann von der SP wollte Präsident werden, der Freddy Herr von der SVP. Am Schluss ist Isabel Schassenwart von der Mitte. Warum war das Gerangel so gross gewesen?
Also es ist zwar richtig, dass fast alle Parteien, außer glaube die FDP, gesagt haben, wir würden gerne den Präsident oder die Präsidentin stellen. Dass die FDP nicht kandidiert hat, ist neuliegend, weil sie stellen im Moment die zuständige Finanzministerin. Das wäre wenig glaubwürdig gewesen, wenn jemand von ihnen das Präsidium gestellt hätte. Alle anderen Parteien haben mindestens für die Galerie ihr Interesse angemeldet. Das Gerangel ist am Schluss aus meiner Sicht eben nicht so gross gewesen, wie man hätte meinen. meine, dass zum Beispiel die SVP nicht zum Handkuss gekommen ist mit dem Freddy Heer, ist auch naheliegend, weil sie haben bekanntlich den letzten Finanzminister gestellt, Ueli Maurer, der bis Ende Januar am Drücker war. Am Ueli Maurer, sein Wirken in dieser Frage wird garantiert ein Thema sein für Puck. Auch. Und so ist es am Schluss schon länger klar gewesen, dass es wahrscheinlich jemand von der Mitte ist. Weil die Bürgerlichen sind nicht ganz so erpicht darauf gewesen, das Präsidium jemandem von der Linken zu geben. Weil sie die natürlich immer im Generalverdacht haben, dass die sowieso gegen die Banken sind. Und die SVP und die FDP sind weggefallen, ist noch die Mitte geblieben. Dann hat man die drei Vertreter von der Mitte gehabt, in dieser Puck, Isabel Chassot, Heidi Zkracken und Leo Müller. Und warum das von diesen drei dann am Schluss Isabel Chassot war, ist, glaube ich, einfach der Konsens im Parlament über mehrere Parteien, über den Konsens hat sich dann herausgebildet in den letzten Tagen, parteiübergreifend, dass von diesen drei die Isabel Chassot am ehesten die ist, die Fähigkeiten mitbringt, so eine komplexe Übung zu führen und zu moderieren. Ich glaube, die Aufgabe der Präsidentin ist weniger, jetzt selber die ganz super kritischen Fragestellungen zu definieren. Sie muss vor allem die Diskussionen moderieren und sie muss in der Lage sein, dass die Kommission, oder? Man muss schon sehen, da sitzt ein Thomas Matter an einer Franziska Rieser gegenüber, oder? Und die beiden, die bringen so eine unterschiedliche Erfahrung mit, so unterschiedlich auch ideologische Haltungen bringen die beiden mit. Und die sollen am Schluss miteinander irgendwie sich auf einen gemeinsamen Schlussbericht verständigen, wo beide Seiten dahinterstehen können. Das ist auch rein gruppendynamisch nicht ganz eine einfache Übungsanlage. Und dass es jetzt die Wahl auf Isabel Chassot gefallen ist, deutet darauf hin, dass man ihr die auch psychologischen Fähigkeiten eher zutraut hat als zum Beispiel am Leo Müller oder der Heidi Zkracken, die ja auch von der Mitte-Partei kommen.
Und das zu Recht?
Also ich habe jetzt nie in einem Gremium mit der Frau Chassot näher zusammengeschafft. Aber was eher gegen sie spricht, ist, sie hat wenig bis keine Erfahrung mit Finanzplatzthemen. Gut, man kann das auch positiv auslegen, sie ist völlig unbelastet. Was für sie spricht, ist, dass sie eine enorme politische Erfahrung hat, und zwar in verschiedensten Rollen. Also sie hat ja ihre Karriere angefangen, sie war persönliche Mitarbeiterin vom Bundesrat Arnold Koller, dann von der Bundesrätin Ruth Metzler, dann ist sie selber 12 Jahre lang in der Regierung gewesen, nämlich vom Kanton Freiburg, Erziehungsdirektorin. Sie hat in dieser Rolle auch die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren viele Jahre präsidiert, ist dann selber in die Bundesverwaltung gewechselt, ist Direktorin vom Bundesamt für Kultur und ist jetzt seit 2 Jahren im Ständerat für den Kanton Freiburg. Und das zeigt auch, dass sie kennt die Verwaltung, sie kennt den Bundesrat, sie kennt das Regieren selber und sie ist jetzt auch im Parlament. Also sie bringt eine sehr komplette politische Erfahrung mit. Eben, wie sie dann wirklich hinter verschlossenen Türen genau funktioniert, da masse ich mir kein Urteil an, aber mindestens auf dem Papier bringt sie die Erfahrung mit, die es zur Führung von so einem politischen Gremium sicher braucht.
Du hast vorhin den Moritz Leuenberger erwähnt, der Präsident war von der Puck zur Fischaffäre und nachher im Bundesrat gewählt worden ist. Also ein Puck-Präsidium kann offensichtlich auch ein Sprungbrett sein. Ist das bei der Isabel Chassot auch so absehbar? Hast du das Gefühl, sie aspiriert noch für Höheres?
Es ist ja nicht nur der Moritz Leuenberger gewesen, Präsident von der zweiten Puck zur Fischenaffäre, sondern auch der Kurt Furgler, Präsident von der ersten Puck zur Mirage-Affäre, wo dann später ebenfalls im Bundesrat gewählt worden ist. Also von diesen 4 bisherigen Präsidenten sind 2 Bundesrat geworden. Das ist doch immerhin eine Erfolgsquote von 50%. und Isabel Chassot ist ja interessant. Sie ist trotz dieser langen, eindrücklichen, vielfältigen Karriere, die ich aufgezählt habe, würde ich behaupten, dass sehr viele Leute in diesem Land, auch Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast, sie nicht richtig kennen oder wenig von ihr wissen oder wenig von ihr gehört haben. Also sie ist keine kontroverse Politikerin, keine laute Politikerin, keine, die spektakuläre Vorschläge macht, keine, die grosse Visionen vor sich her trägt. Sie ist so eine gute Konsenspolitikerin, so sehr schweizerisch halt. Und insofern würde es nicht überraschen, dass sie mal im Bundesrat vielleicht noch käme. Sie ist auch schon gehandelt worden nach dem Rücktritt von der Doris Leuthard. Sie hat dem verzichtet. Gewählt worden ist Viola Amherd. Ich würde sagen, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das nochmal zum Thema wird. Wir wissen nicht, wie lange Viola Amherd noch im Bundesrat bleibt. Isabelle Chasseau ist jetzt 7 oder 58. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es mal noch wird. Es ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist oder so fast sicher. So weit würde ich es nicht sagen. Aber es ist klar, so ein Amt gibt es so einer Politikerin, Politiker, wenn sie es dann gut macht, gibt das ein gutes Schaufenster, sie kann sich profilieren und vielleicht hört die Karriere von der Frau Chasseau mit dem Höhepunkt auf, vielleicht geht sie mal noch weiter, ist sicher zu früh, um das heute prognostizieren.
Eben, zuerst muss ja die Arbeit gemacht werden noch. Wie läuft jetzt genau ab und kann man schon abschätzen, wie lange das dauern wird?
Es ist ziemlich sicher, dass wir vor der eidgenössischen Wahl im Herbst kein Resultat werden haben von dieser PUC. Der Aufwand ist gross. Man redet im Bundeshaus von etwa 30 Sitzungen, die diese PUC braucht. Und nebenzu werden dann auch noch eben so spezielle Teiluntersuchungen laufen und so. Mir ist keine exakte Zeitprognose bekannt, aber es könnte möglicherweise bis zu einem Jahr gehen, vielleicht auch noch länger. Also es ist nicht morgen mit dem Ergebnis zu rechnen.
Was für ein Ergebnis erwartest du?
Was ich erwarte, ist sicher, dass sie Licht ins Dunkelheit bringen, was ist vor dem 19. März. Also der 19. März war das dramatische Wochenende, wo der Bundesrat in etwa 5 Tagen zusammen mit der Nationalbank und der FINMA die CS-Rettung oder die Übernahme organisiert hat. Und die grosse Frage ist, warum hat sie so eine Notfallübung gebraucht? Hätte man es allenfalls können auch lösen, das Problem, vielleicht sogar abwenden, den Zusammenbruch von dieser Bank, wenn man früher eingeschritten wäre? Hat es so Überlegungen gegeben? Wenn ja, welche? Und warum hat man nichts gemacht? Hat es dafür gute Gründe gegeben oder nicht so gute Gründe? Und da wird vor allem auch die Rolle von Ueli Maurer sehr interessant sein, aber auch zum Beispiel vom Nationalbankpräsident Thomas Jordan. Was hat er für eine Rolle gespielt? Interessant ist ja, dass bis jetzt seine Rolle nicht im Detail beleuchtet worden ist in dem Ganzen, auch weil mir uns einfach auch gewisse Informationen bis jetzt fehlen. Auch die Rolle der Finanzmarktaufsicht wird da müssen beleuchtet werden. Und dann natürlich umgekehrt, denn wenn es um die eigentliche Rettung gegangen ist, auch die Frage, hätte es Alternativen gegeben zu dem, was man jetzt gemacht hat, hat man die seriös geprüft? Oder hat da irgendjemand einfach Karin Keller-Sutter mit ein paar anderen en petit-Comité einfach so sich auf eine Lösung eingeschossen und alles andere gar nur näher angeschaut? Hat es Alternativen gegeben? Das sind so Fragen, die die PUC, wenn sie ihren Job gut macht, muss ausleuchten. Und wenn sie das nicht schafft, dann wäre sie aus meiner Sicht schon mal gescheitert. Ob sie den zweiten Teil von den Erwartungen, nämlich Lösungen für die Zukunft aufzuzeigen, ob sie das auch erfüllen kann, das muss sich weisen. Da würde ich mir heute keine Prognose erhoffen oder würde ich heute keine Prognose wagen. Es sind da ja auch noch andere Leute an der Arbeit, eine Expertengruppe zum Beispiel, wo Karin Keller-Sutter eingesetzt hat, wo auch muss Lösungsvorschläge für die Zukunft aufzeigen. Was ich bei der Personalie Chasseau noch interessant finde, ist, sie ist ja jetzt zufälligerweise am 14. Juni gewählt worden, also an dem Tag, wo der grosse feministische Aktionstag stattfindet. Und finde ich noch eine hübsche Pointe von der Geschichte, dass genau an dem Tag die erste Frau als PUC-Präsidentin gewählt wird und damit eigentlich die Frauen eine der letzten Männerbastionen der Schweizer Geschichte genau an dem Tag vom Frauenstreik haben können stürmen.
Danke für das Gespräch, Markus.
Danke dir, Philipp.
Und das war unsere aktuelle Folge. Apropos, heute zur Einsetzung von der PUC, die den Niedergang von der CS untersuchen soll. Ich habe geschwätzt mit Markus Häfrig, er ist Bundeshausredakteur von der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.